Die Sehnsucht nach Glück, das scheint der stärkste menschliche Trieb überhaupt zu sein. Da gehört dazu Geld verdienen, Karriere machen, Ehe- und Familienglück, Eigenheim und Frieden daheim. Da zählt so jeder seins auf, wo er sagt, das ist mein Glück. Und dieser Glückssuchtrieb, den wir empfinden, der ist so stark, dass jemand, wenn er an einem beglückenden Ziel angekommen ist, sich sofort nach dem nächsten umschaut, nach dem nächsten Ziel. Wie heißt es so schön, und im Genuss verschmacht ich nach Begierde. Muss man in der Schule lernen. Goethe. Also während ich das erreichte Glück genieße, da gucke ich schon, wo gibt es denn das nächste Glück anzupeilen. Und so verändert sich das Glück andauernd in unserem Leben. Und es ist, man könnte sagen, uns Menschen immer eine Nasenlänge voraus. Das ist der Lauf der unendlichen Gleise auf der Fahrt nach dem Glück. Das muss aber nicht so bleiben. Vor 2000 Jahren, da hat sich einer hingestellt und hat die Weiche gestellt. Der hat gesagt, glücklich sind, die reines Herzens sind, denn sie werden Gott sehen. Es war kein anderer als der Mann aus Nazareth, als Jesus Christus. Und weil wir kein reines Herz haben, das hat Jesus auch gewusst, da schafft er Sauberkeit in unserem Herzen. Jesus sorgt mit Kreuz und mit Auferstehung dafür, dass ein Mensch sauber wird und in den Himmel reinkommt. Und wer sich auf Jesus einlässt, der kann dann die brutale Jagd nach vergänglichem Glück beenden. Er kann nämlich dann seinen Erfolg, er kann seine Familie, er kann sein Eigenheim genießen, ohne schon wieder nach dem Nächsten gucken zu müssen. Oder das Nächste möchte gern Glück schon wieder anpeilen zu müssen. Und er kann dann sogar, und da habe ich einige getroffen, sogar im tiefsten Leid Glück empfinden, weil er zu Jesus gehört. Und weil er sagt, ich habe das Beste noch vor mir. Das hat er sich nicht eingeredet, das weiß er aus der Heiligen Schrift. Und die Bibel sagt, das Beste, was wir vor uns haben, wenn wir zu Jesus gehören, ist das Himmelreich. Und diesen Schatz will ein Christenmensch, wenn er ihn einmal hat, um nichts in der Welt mehr hergeben. Viele sind auf diesen Schatz gestoßen, weil sie sich auf die Suche gemacht haben. Die haben auch philosophiert, die haben die Philosophen gelesen, bei Rotwein bis in die Nacht diskutiert, was ist der Sinn, was ist das Thema des Lebens. Und manche von ihnen sind dann auf Jesus gestoßen und haben gesagt, das ist es. Es gibt aber auch andere, die haben ihn gefunden, obwohl sie gar nicht gesucht haben, auch das gibt es. Stell dir vor, Gott lässt sich finden von denen, die suchen, und er lässt sich finden von denen, die nicht suchen. Manche stolpern förmlich in den Glauben hinein, das gibt es. Schon in Jesaja 65 können wir lesen, da sagt Gott, ich ließ mich suchen von denen, die nicht nach mir fragten, ich ließ mich finden von denen, die nicht suchen. Und Jesus als Sohn Gottes hat ein Beispiel dafür gegeben, wie ein Mensch in den Glauben hineinstolpern kann. Er erzählt von einem Landwirt, der ein Stück Land gepachtet hat oder das Land bearbeiten muss. Jedenfalls ihm selber gehört dieses Land nicht. Der Mann war beim Pflügen, der Boden wird aufgerissen, der Pflug bleibt an der Stelle hängen und da denkt er sich vermutlich, das wird wohl ein Stein sein, den räumst du mal lieber weg, sonst bleibst du beim nächsten Mal wieder hängen und machst vielleicht sogar deinen Pflug kaputt. Ist aber kein Stein, also nachschaut, es ist eine Kiste und da findet er Münzen, er findet Schmuck, eine ganze geballte Ladung an Geld und Gold, sowas hat er noch nie in seinem Leben gesehen, das konnte er nicht mal denken. Das war früher so in unsicheren Zeiten, da ging man hin, zum Beispiel bei Kriegen, man vergrub sein Vermögen. Und manchmal kamen die Menschen dann um, sie starben und niemand wusste, wo der Eigentümer den Schatz vergraben hatte. Und Jesus sagt, Originalton Bibel, das Himmelreich gleicht einem Schatz verborgen im Acker, den ein Mensch fand. Also nicht gesucht und doch gefunden. Als unter dem Fluch kracht, da stößt der Landarbeiter auf eine Sache, die er in seinem Leben nicht denken konnte. Er muss nur in die Tiefe graben. Und dann, wenn er anfängt zu graben, wird er seinen Augen nicht trauen, was er da findet. Wisst ihr auch, wer Gott nicht auf dem Schirm hat, der kann finden. Und wer nichts mehr zu erwarten hat oder meint im Leben nichts mehr zu erwarten, der kann auch finden. Manchmal lässt Gott Menschen erst festfahren im Leben, um ihnen dann weiterzuhelfen und um ihnen dann zu zeigen, es gibt etwas Besseres als das, was du bisher erlebt hast. Ich denke an den jungen Mann, der hatte sich schwarz geschminkt, der hatte sich auch schwarz gekleidet und seine lebensmüde Seele, kann man sagen, die war auch schwarz. Er hat zu einem gesagt, wenn du mir hilfst, kriegst du meine Seele. Das hat er ausgerechnet zum Teufel gesagt. Er war im Okkultismus gelandet. Und ich sagte mir, es ist also möglich, dass ein junger Mensch, der eigentlich das Leben noch vor sich hat, dem Friedhof näher steht als dem Leben. Das gibt's. Er hatte keine Hoffnung mehr, wollte sich dann aus dem Leben davonstehlen und genau in diesem Augenblick traf er auf eine alte Dame. Sie fürchtete sich nicht vor seiner Erscheinung, die wechselte nicht wie alle anderen die Straßenseite. Sie baute sich vor diesem jungen Mann auf und sagte, du siehst aus, als würdest du dir heute das Leben nehmen. Und da sagte der junge Mann, Oma, genau so ist es. Und die alte Frau redete auf ihn ein wie ein Wasserfall, du bist zu jung, dein Leben hat dir Gott geschenkt, komm zum Kaffee, wir müssen darüber reden. Der Junge ging an ihr vorbei. Er wollte nämlich von seinem Dealer die Chemie sich holen, die ihm den Abgang etwas erleichterte. Aber der Dealer kam nicht zum Treffpunkt. Und völlig frustriert ging er zu der Adresse, die ihm die alte Dame mitgegeben hatte. Ihr Mann und sie begrüßten sie, sie tranken miteinander Kaffee, kamen ins Gespräch und zufälligerweise kam auch noch der Pastor zu Besuch. Und bei diesem Kaffee trinken stieß der junge Mann auf den Schatz. Er vertraute Jesus Christus sein Leben an und wurde von da an positiv verändert. Ich habe ihn kennengelernt, ein lebensfroher Mann, inzwischen hat er Familie. Er trägt immer noch schwarze Kleidung, sonntags im Gottesdienst den Talar. Er ist Pfarrer in Norddeutschland, an der Küste. Er musste festfahren, damit Jesus ihm etwas Besseres zeigen konnte. So ist es manchmal in unserem Leben. Zurück zu der Geschichte, die Jesus erzählt, kann es sein, dass der Landwirt erschrocken war, als er mit seinem Pflug festhing. So wie man häufig über Schicksalsbrocken erschrocken ist, manchmal schimpft man, manchmal wird sogar geflucht. Wir bleiben an Schicksalsbrocken mit unserem Lebensflug hängen, wir sollten aber nicht darüber hinweggehen, es könnte sein, dass ein schlimmes Schicksal dich zum Schatz führt. Auch das ist möglich. Bei manchen war es eine Krankheit, bei anderen, ich sagte es vorhin, war es der Knast. Manche sagten, ich bin in diesem Unfall bewahrt worden, das ging nicht mit rechten Dingen zu, da muss jemand seine Finger dazwischen gehabt haben. Der Mann darf den Schatz auch, das musst du wissen, nicht einfach so mitnehmen. Nach geltendem Recht gehört der Schatz dem Eigentümer des Ackers. Und ich sagte es vorhin schon, der Mann, der mit dem Pflug dort unterwegs war, dem gehörte der Acker nicht, er hatte ihn nur zu bearbeiten. Da denkt er sich natürlich, das muss sich ändern. Er deckt die Kiste wieder zu, Erde drauf, fertig ist das Feld, der Acker ist bestellt und niemand kann erkennen, dass dort im Boden ein Schatz ruht. Und während der Arbeit, so stelle ich mir das auch vor, rechnet er im Kopf, er hat so und so viel Kohle auf der hohen Kante, den Bodenpreis, den kennt er auch, der ist ihm bekannt, aber er merkt, das Geld, was auf der hohen Kante hat, reicht nicht. Also geht er hin, er verkauft sein Haus, er verkauft sein Auto, sein Werkzeug, seinen Computer, einfach alles, was er so hat, seine 7 Sachen. Jesus erzählt, das Himmelreich gleicht einem Schatz, verborgen im Acker, den ein Mensch fand und verbarg. Und in seiner Freude geht er hin, verkauft alles, was er hat und kauft den Acker. Jetzt gehört ihm der Acker und damit gehört ihm auch der Schatz. Und er weiß, der Schatz ist mehr wert als alles, was er jemals besessen hat. Und manchmal ist der Eintritt im Reich Gottes damit verbunden, dass auch alles raus muss. Aber das ist kein Gesetz. Das geht nicht nach dem Motto, wenn ich alles verkaufe, dann steht mir automatisch die Tür zum Himmel offen. Manchmal ist das so, Jesus hat es so bei einem Mal gesagt, er soll alles verkaufen, weil bei ihm das die Priorität Nummer 1 war, sein Besitz. Und von dieser Priorität Nummer 1, den musste er freiräumen, weil das der Platz für Jesus ist und man nur so in den Himmel reinkommt. Also es geht darum, die Prioritäten zu ordnen. Manche sagen, den Schatz möchte ich haben, aber die anderen Sachen in meinem Leben, die sind mir mindestens genauso wichtig. Und Jesus sagt, die Prioritäten müssen geklärt sein. Wir dürfen unsere 7 Sachen nicht für wichtiger halten als das Himmelreich. Es geht ja nämlich nicht in erster Linie ums Verkaufen, es geht hier ums Erwerben. Das Himmelreich, merkst du, ist ein Fund, das bekommst du nicht durch eigene Bemühungen, es fällt dir zu, aber es muss dennoch erworben werden, indem du dein Leben, also alles, dich ganz dafür einsetzt und hingibst. Wer stolpert, muss dann natürlich auch nicht beim Stolpern bleiben, sondern nach dem Schatz graben. Was ist denn das jetzt hier, wo ich drüber gestolpert bin? In der schönen St. Ann-Kirche in Annaberg, man sagt glaube ich auch Bergmannsdom dazu, da gibt es eine Schnitzerei, die ist gleich am Aufgang der Kanzel. Wir haben da so eine Treppe, die da hochgeht, und die Erzgebirge haben das ja so mit Schnitzereien. Und ganz unten ist also auch an der ersten Treppe ein Bild, und da sieht man einen Bergmann unter Tage bei der Arbeit, wie er nach dem Bodenschatz gräbt. Und als ich mit dem Altbischof von Württemberg, Gerhard Meyer, dort war, da sagte er angesichts dieser Schnitzerei: Das ist die Situation von uns Menschen, wir graben nach dem Schatz, wir fragen, woher komme ich, warum lebe ich, gibt es Gott? Das ist die Situation von uns Menschen, wir graben nach dem Schatz. Dann sagte er und fügte hinzu: Gut, dass wir die Antwort darauf in der Bibel finden, du musst nur in der Bibel graben. Da waren wir uns schnell einig, das ist nicht nur der Job von dem Pfarrer, der sonntags auf die Kanzel steigt und vorher gefälligst in der Bibel zu graben hat, sondern es ist der Job von jedem einzelnen Menschen, in der Bibel zu graben nach dem Schatz. Das Himmelreich, das wissen wir, das ist verborgen, und ein Schatz will entdeckt werden. Das Himmelreich ist keine billige Reklame, keine marktschreierische Schleuderware, da gibt es auch keinen Ausverkauf zu herabgesetzten Preisen. Und das Himmelreich, das liegt auch nicht auf der Straße herum. Es wird in den Medien verschwiegen, in Romanen wird es verzerrt, im Alltag wird es verkannt. Jesus ist auch nicht in einem Königshaus zur Welt gekommen, sondern durch den Dienstboteneingang ist er unsere Welt reingekommen. Gott hat den Schatz auch nicht in einem Museum präsentiert, hinter Sicherheitsglas mit Alarmanlage, nein, verborgen. Und diesen Schatz können auch nicht nur Reiche erwerben, sondern alle. Nun stell dir bitte vor, der Acker, um den es hier geht, das ist, in dem der Schatz verborgen ist, das ist das Territorium deines Lebens. Ich möchte jetzt bestimmte Bereiche mit euch gerne durchgehen. Da gibt es auf dem Acker des Lebens, auf diesem Bereich, dem Acker des Leides. Da stolpern auch manche. Sie sagen, es gibt Leid, das wird von uns Menschen verursacht, ist völlig klar, das können wir erkennen. Kriege in Familien und zwischen Völkern, Mobbing, Hass und Mord, Lügen, Missbrauch und Betrug, das ist alles Leid, das wir Menschen verursachen. Aber sie gehen noch weiter, sie sagen, es gibt auch Leid, das von uns Menschen offensichtlich nicht verursacht wurde. Zum Beispiel Krebs, Erdbebenkatastrophen. Und dann stellen sie die Frage aller Fragen, die du vielleicht auch schon mal gehört hast. Wenn ein guter, allmächtiger Gott unschuldige Menschen leiden lässt oder es zumindest zulässt, dann ist Gott entweder nicht gut oder ist nicht allmächtig. Das ist die Fragestellung. Und darüber stolpern sie. Wenn er es zulässt, dann ist er entweder nicht gut oder ist nicht allmächtig. Aber die Bibel sagt, dass er gut ist und dass er allmächtig ist. Und das passt für sie nicht zusammen. Wisst ihr, in meinem kurzen Leben habe ich bisher noch niemanden getroffen, der auf diese Fragestellung eine absolut befriedigende Antwort geben konnte. Wenn es aber auf unsere offenen Fragen keine Antworten gibt, wenn wir dafür keine Lösungen finden, heißt das noch lange nicht, dass es keinen Gott gibt. Vielleicht muss ich die Frage auch mal anders stellen. Vielleicht muss ich fragen, gibt es einen Hinweis auf einen Gott, den ich trotz unlösbarer Fragen und trotz unbeantworteter Fragen dennoch vertrauen kann, dennoch mein Leben anvertrauen kann? Und da muss ich graben. Da muss ich mich auf die Suche machen. Und die Antwort könnte dann so aussehen: Der Kern des christlichen Glaubens ist, dass Gott Mensch geworden ist, am Kreuz gestorben, auferstanden. Das war Jesus. Und wenn Jesus wirklich Gott war, dann müssen wir fragen, was macht Gott an einem Kreuz? Und die Antwort heißt: Gott ist nicht fern von menschlichem Leid, sondern im Gegenteil, er kennt es. Er ist uns auch ins Leid hineingekommen. Jesus ist die am weitest ausgestreckte Hand Gottes bis ins tiefste Leid hinein. Und auch wenn wir Fragen beim Thema Leid nicht beantworten können, finden Menschen im tiefsten Leid Halt und Trost genau eben bei Jesus, weil sie ihn kennengelernt haben. Und das ist keine Einbildung, das ist der Schatz, Und sie sagen, ja, das Beste kommt noch, im Himmelreich gibt es kein Leid mehr. Und so finden manche auch auf diesem Territorium des Leides und dieser unbeantworteten Fragen zum Glauben an Jesus Christus. Dann gibt es den Acker des Materialismus. Das ist übrigens der Acker, der bei uns in Deutschland nach meiner Einschätzung die meisten Menschen davon abhält zu graben. Wir haben unsere Sicherheit. Die sind jetzt ein bisschen ins Wanken gekommen durch Corona, aber davon lässt man sich dann trotzdem nicht abhalten, dass man weiter an seinen Sicherheiten festhält. Aber auch auf diesem Acker des Wohlstandes und des Materialismus stolpern manche in das Himmelreich hinein. Es gibt sehr wohlhabende Menschen, die fragen sich, ist das wirklich das Leben? Ist das alles, wenn ich mir finanziell, materiell alles leisten kann, wenn ich mir diese Wünsche alle erfüllen kann? Sie fragen sich irgendwann, habe ich denn ein Thema, für das ich lebe? Und manche von denen fragen sich sogar, warum erlebe ich so viel Gutes? Das muss ja nicht normal sein, wenn ich mich in der Welt umgucke, dass ich so viel Gutes erlebe. Und sie fangen an zu graben und fragen sich natürlich dann auch, was wird mit mir, wenn ich sterbe, denn mein Wohlstand reicht nur bis zum Friedhofstor. Mein Erfolg nützt mir doch nichts mehr, wenn ich hier den Abgang mache. Beim Nachdenken merken sie, und beim Graben, es gibt etwas Besseres, und so stolpern auch manche Reiche, die es nach Worten von Jesus besonders schwer haben, in das Himmelreich hinein und werden dann auch durch das Materielle, was sie besitzen, zum Segen für andere Menschen, vor allem für das Reich Gottes, indem sie es fördern. Sie fangen an zu graben und finden Jesus. Dann gehst du über den Acker des Verstandes, auch den gibt es als Territorium in unserem Leben. Der Mathematikprofessor John Lennox aus Oxford hatte in seiner Studentenzeit dazu ein Schlüsselerlebnis. In Cambridge hatte er ein Gespräch mit einem Professor, und dieser Professor war sogar Nobelpreisträger. Der Professor warnte den Studenten damals, sie müssen ihren kindlichen Glauben an Gott aufgeben, wenn sie eine wissenschaftliche Karriere einschlagen wollen. Und John Lennox antwortete damals mit einer Gegenfrage. Was können Sie mir denn Besseres anbieten als das, was ich im Glauben an Jesus habe? Und da konnte der Nobelpreisträger keine Antwort geben. Keine Antwort. Und als ich das hörte, musste ich an die Stelle der Bibel denken. Dort fragt Jesus, nachdem viele von ihm weggegangen sind, seine engsten Freunde, wollt ihr auch weggehen? Und da baut sich der Petrus auf und sagt, Herr, zu wem sonst sollen wir gehen? Deine Worte bringen das ewige Leben. Das ist der Schatz. Und darum geht's. Nirgendwo gibt es das ewige Leben außer bei Jesus. Und deshalb konnte der Professor nichts Besseres anbieten. Ich finde es manchmal geradezu putzig, wenn sich Intellektuelle hinstellen und meinen, dass ihr Denken mit einem Schöpfergott nicht vereinbar sei. Das Ergebnis ihrer Denkanstrengung sei der Atheismus und ihr Bekenntnis, ihr Glaubensbekenntnis heißt, alles ist Zufall. Mal angenommen, ich weiß, ich kann mir das schwer vorstellen, manche von euch vielleicht auch, mal angenommen, es gäbe keinen Gott, der das Universum erschaffen hat, es gäbe keinen Gott, der dich und mich, der uns Menschen erschaffen hat. Angenommen, alles, und das würde stimmen, dieses Glaubensbekenntnis, wäre im Labor des Zufalls entstanden. Mal angenommen. Wenn das so wäre, dann gäbe es auch keinen Schöpfer, der das menschliche Gehirn kreiert hätte. Dann wäre nämlich diese schwappliche Masse zwischen unseren Ohren alles nur rein zufällig entstanden. Und aufgrund von chemischen oder physikalischen Vorgängen würden wir das, was unsere Rübe passiert, Denken nennen. Rein zufällig. Alles, was wir kreativ erfinden können, Geschichten und Lieder, die wir ausdenken können, Musik, die wir komponieren können, diese komplizierte Denkfabrik, mit der wir so vieles ersinnen können, würde eben alles rein zufällig sich miteinander verabreden und das zufällige Nebenprodukt in unserem Kopf, das würden wir dann Denken nennen. Wenn alle Ideen, alle Erfindungen und Gedanken in unseren grauen Zellen zufällig entstanden sind, warum soll ich dann meinem eigenen Denken vertrauen, wenn das alles Zufall ist? Und warum soll ich dann dem Denken von intellektuellen Köpfen vertrauen, wenn sie selbst das Bekenntnis mitbringen, das ist alles Zufall, was hier oben entstanden ist. Das wäre ungefähr so, als wenn ich einen Eimer Wasser zufällig umkippe und dann der Stadtplan von Zwickau entsteht. Wenn ich aber meinem eigenen Denken nicht über den Weg trauen kann, ist es mir auch eben nicht möglich, den Denkfabriken anderer Leute zu vertrauen. Und schnell wird klar, dass unser Denken absolut ungeeignet ist, zu beweisen, dass Gott existiert. Ich bin jedoch unendlich dankbar, dass mein Denken und mein Leben in der Werkstatt des Schöpfers kreiert worden ist, der durch den Heiligen Geist, und darum müssen wir ihn auch immer wieder bitten, unser Denken verwandelt. Und ich bin sehr dankbar, dass ich bereits als junger Mensch, und mein Stiefvater war SED-Genosse, dass ich als junger Mensch den Schatz heben durfte und finden durfte. Und so finden manche auf dem Territorium des Verstandes, in dem sie darüber stolpern, plötzlich zum Glauben an den Schöpfer Gott und seinen Sohn Jesus Christus. Dann gibt es noch einen Acker in unserem Leben. Dieser Acker, der macht uns fast allen zu schaffen. Das ist der Acker der Vergangenheit. Das Territorium, wenn du darüber gehst und manche sagen, ich werde damit nicht fertig, mit dem, was in meinem Leben gelaufen ist. Manche sagen, das kann ich mir selber nicht mal vergeben. Ich habe jedes Jahr seit einigen Jahren in Israel zu tun, beruflich. Und da gibt es, wer schon mal dort war, kann es vielleicht bestätigen, in der Nähe des Toten Meeres im Süden, einen Felsen, der sieht aus wie eine Frau. Und diesem Felsen hat man auch gleich einen Namen gegeben, Lot 2. Also nicht Lot 2, sondern Lot, das ist ein Mann aus der Bibel, der wurde mit seiner Familie gerettet, als Sodom und Gomorra zerstört wurden. Und die Maßgabe zur Rettung war, rausgehen aus der Stadt und nicht umschauen. Und bei diesem Felsen, da werde ich immer an diese Geschichte aus der Bibel erinnert. Und die Frau, die hielt sich nicht an diese Maßgabe der Rettung, sie schaute zurück und erstarrte zur Salzsäule, berichtet die Bibel. Und als Erinnerung an diese Frau hat man diesem Felsen den Namen gegeben, Lots Frau. Und ich werde auch dann nicht nur an diesen biblischen Bericht erinnert, sondern auch noch daran, dass es das Problem von vielen Menschen ist. Man nennt das wohl das Lots Frau-Syndrom. Das sind Menschen, die schauen immer zurück in ihre Vergangenheit, wo sie selber versagt haben, wo sie an anderen schuldig wurden. Und sie schauen immer auf die schlimmen Dinge, auf ihre Defizite in der Vergangenheit. Und manche erstarren dabei. Sie erstarren. Und manche werden sogar fast lebensunfähig und brauchen professionelle Hilfe. Und nun bin ich froh, dass sich einer in den Weg stellt und auch ein Bild aus der Landwirtschaft verwendet, und sagt, wer seine Hand an den Pflug legt und nach hinten sieht, der ist nicht für das Reich Gottes brauchbar. Das heißt, Jesus sagt damit, wer ist das, der das gesagt hat? Mit dem Beispiel aus der Landwirtschaft, schaut nach vorn und nicht zurück. Und warum sagt er sowas? Weil er die Vergangenheit bereinigt hat, wenn ich es unter das Kreuz gebracht habe, zu Jesus gebracht habe, hat er es vergeben und dann muss ich es nicht mehr vorgraben, ich muss nicht mehr drauf starren, sondern ich kann befreit nach vorn gucken. Und warum kann ich nach vorn schauen? Weil Jesus meine Zukunft kennt und weil er weiß, wo es mit mir hingeht. Und weil ich das Ziel von ihm schon erfahre, und das steht in der Bibel, das ist das Himmelreich. Deshalb kann Jesus sowas sagen und so kommen manche beim Stolpern über ihre Vergangenheit dazu, dass sie den Schatz finden. Und eins, das ist so viel Zeit muss noch sein, das ist ein Acker, den können wir heute einfach nicht beiseite lassen. Das ist der Acker der Kirche. Weißt du, das ist das Bedauerliche auch, es ist sogar möglich, dass du über den Acker der Kirche gehst und den Schatz nicht bemerkst. Das ist theoretisch und es ist praktisch möglich. Viele nehmen Anstoß daran, sie haben Enttäuschungen erlebt, schlimme Erfahrungen, vielleicht sogar mit kirchlichen Mitarbeitern. Es gibt ja den Spruch, vielleicht ist er bei euch auch bekannt, der Pfarrer ist entweder der Fels in der Brandung oder der Stein des Anstoßes. Und dann gibt es Menschen, die haben vor allem mit dem Stein des Anstoßes Bekanntschaft gemacht. Auch der Frage nach sexuellem Missbrauch, liebe Freunde, ist nicht nur eine Frage in der römisch-katholischen Kirche, das gibt es in der evangelischen Kirche genauso und die Freikirche sind davon auch überhaupt nicht ausgenommen. Und da haben manche schlimme Erfahrungen gemacht. Und ich möchte sagen, wenn heute vielleicht jemand hier ist, der schlimme Erfahrungen mit dem Bodenpersonal gemacht hat, lass dich bitte nicht vom Bodenpersonal abschrecken. Viele, die schauen sich das Bodenpersonal an, entdecken was Dinge, die ihnen nicht gefallen und sagen, wenn solche Leute in die Kirche gehen, dann gehe ich da auch nicht hin. Ohne sich einen ersten Eindruck von Jesus zu verschaffen, sind sie mit Jesus schon fertig. Sie haben noch nie die Bibel gelesen, sie haben kein Gebet zum Himmel geschickt und sie haben keinen Gottesdienst besucht. Aber sie wissen ganz genau, dass der Chef der Christen eine gescheiterte Existenz ist. Sie leben in puncto Himmelreich nur aus zweiter Hand. Sie lassen sich vom Bodenpersonal abschrecken. Und dennoch ist nach wie vor unter dem Acker der Kirche der Schatz zu finden. Und sie finden manche auch auf dem Territorium der Kirche, wo man auch ins Stolpern kommen kann, zum Glauben an Jesus Christus. Aber die Ablehnung, die verleitet leider viele dazu, dass sie gar nicht erst graben. Beim Thema Schatz sind die ablehnenden Begründungen unerschöpflich und sie ziehen sich durch alle Jahreszeiten unseres Lebens hindurch. Im Frühling auf dem Lebensacker, da sagt man, ich habe keine Zeit, ich muss den Acker bestellen, also Schule, Ausbildung, Studium, das steht jetzt alles an. Mit 14 sagt man, ich bin noch zu jung. Mit 18 das Studium, das schlaucht mich so, da habe ich keine Zeit, um an Gott zu denken. Und der Schatz wird in der Jugendzeit nicht gehoben. Obwohl das so ein Vorteil wäre, wenn man in der Jugendzeit heben würde, denn wenn man sich dann nach den 10 Geboten richtet, wird man von nur vielen Umwegen bewahrt. Dann kommt der Sommer auf dem Lebensacker, Geld verdienen, heiraten, Häusel bauen, Familie gründen. Mit 24 sagt man, zu frisch verheiratet, an Gott zu denken. Mit 30 sagt man, oh, die Kinder nerven zu sehr, da kann ich doch nicht an Gott denken. Mit 35 hat man zu viel Arbeit und der Schatz wird nicht gehoben. Dann kommt der Herbst auf dem Lebensacker. Die Kinder sind aus dem Haus. Man will Reisen unternehmen, das Leben genießen, die Enkel verwöhnen und verziehen. Das Schöne an Enkeln ist ja, die muss man nicht mehr erziehen, sondern nur lieb haben. Mit 50 sagt man, hat zu viele Sorgen, um an Gott zu denken. Und mit 60, da bin ich zu müde, um an Gott zu denken und der Schatz wird nicht gehoben. Dann kommt der Winter. Auf dem Lebensacker, da werden die Krankheiten behandelt, das Testament wird hoffentlich geschrieben und hoffentlich so, dass es nach dem Ableben keinen Familienkrieg gibt, dass die Dinge geordnet sind und dann wartet man auf den Tod und da fehlt die Kraft. Mit 80 sagt manches, es ist zu spät, um an Gott zu denken. Und auch in diesem Alter wird der Schatz nicht gehoben. Ich habe den Eindruck, in diesem Alter ist es besonders schwer, weil die Gleise im Leben besonders eingefahren sind, um da wieder rauszukommen. Aber auch da gibt Jesus die Kraft dazu. Ich habe es bei einigen schon erlebt. Und da kann ich nur sagen, egal in welchen Phase, Frühling, Sommer, Herbst oder Winter, du dich gerade befindest, es ist für jeden möglich, in dieser Lebensphase den Schatz zu heben. Jesus macht es möglich. Und du bekommst ab diesem Augenblick dann, wenn du ihn gehoben hast, eine völlig andere Sicht auf dein Leben, auf deinen Lebensacker. Das ist ungefähr so, wie bei jemandem, der sich frisch verliebt hat. Wenn ein junger Mann sich frisch verliebt hat, erlebst du sofort, dass dieser Typ sich absolut verändert und die Prioritäten verändert. Er bekommt einen anderen Blick auf sein Leben. Er ist verliebt und plötzlich bekommt der Schatz, den er gefunden hat, die Nummer 1 in seinem Leben. Bisher stand bei ihm ganz vorm Fußball, am Auto schrauben und mit Kumpels abhängen. Aber das rückt plötzlich, seitdem er seinen Schatz gefunden hat, nach hinten. Die Priorität Nummer 1 ist seine Freundin, in die er sich verliebt hat. Und sieht der Mann dann plötzlich alles anders auf dem Acker seines Lebens. Wer den Schatz hat, den Jesus hier anbietet, bekommt ruhige Augen, bekommt einen langen Atem, und Hoffnung in allem, was uns täglich die Hoffnung haben will. Dass das Beste kommt. Und wenn heute Morgen jemand hier ist, der sagt, möchte ich schon gern haben, dann möchte ich dir anbieten, jetzt gleich ein Gebet, das du im Stillen in deinem Herzen für dich beten kannst, wo du Jesus sagst, jawohl, ich nehme diesen Schatz an, dass du für mich am Kreuz gestorben bist, dass du für mich auferstanden bist, dass du Vergangenheit und Zukunft für mich geklärt hast. Und jetzt bist du die Priorität Nummer 1. Das kannst du Jesus mit diesem Gebet sagen. Und ich bitte dich, wenn das dein Gebet ist, dass du hinterher zu mir kommst. Ich habe so eine Karte dabei, da steht das Gebet nochmal drauf. Würde ich dir gern schenken als Erinnerung. Wir können auch gerne ins Gespräch kommen, so viel Zeit muss sein. Aber jetzt ist wichtig zu klären, Wenn du noch nicht auf seiner Seite bist, noch nicht bei Jesus festgemacht hast, dann gibt es die Möglichkeit, dass du dieses Gebet zu deinem eigenen machst. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, ich brauche dich. Ich habe bisher mein Leben selbst bestimmt. Ich habe gegen dich gesündigt. Bitte vergib mir meine Schuld. Ich gebe dir jetzt mein Leben mit Leib, Seele und Geist. Mit Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Übernimm die Herrschaft in meinem Leben und verändere mich so, wie du mich haben willst. Ich danke dir, dass du mich angenommen hast.